99. Folge vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute plausibles Storytelling. Vor einigen Folgen hatte ich ja schon mal darüber gesprochen, wie wir Botschaften aufbauen und wie wir eine Rede zusammensetzen. Falls Sie es nachhören wollen, das waren die Folgen 90 bis 94. Und jetzt habe ich etwas für Sie, was ich gerne noch anknüpfen möchte. Es geht nochmal um Storytelling. Vergangenen Samstag, war ich in der Jury von Germany's Next Speaker Star. Da geht es um Rednerinnen und Redner, die mit Worten überzeugen wollen, Menschen gewinnen, emotionalisieren, auch begeistern. Also sehr viele, vorwiegend junge Menschen wollen mit ihren Inhalten, mit ihren Botschaften als Speaker auf der Bühne überzeugen. Ich selbst halte ja auch Vorträge und ich bin auch bei der German Speakers Association dabei. Dort habe ich die wunderbare Funktion des Studienleiters bei der Rednerausbildung, bei der sogenannten GSA-Akademie. Und ich gebe auch dort bei der GSA die beiden Slots Relevanz und Klartext. Also was ist eigentlich der Punkt dessen, was ich sagen will und wie drücke ich das so aus, dass man es versteht? In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass ich eingeladen worden bin, bei Germany's Next Speaker Star in der Jury mitzuwirken. Und das war dann in der Stadthalle in Langen eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, bei der 30 Leute angetreten sind und es ging darum, die 20 zu finden, die in die nächste Runde kommen. Das Motto der Reden lautete: Du schaffst das. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten dazu, eine Rede zu halten, auch jenseits des Chakra-Speakings. Also wenn man sich so anhört, du schaffst das, dann klingt das natürlich erstmal so ganz typisch übertrieben, speakermäßig, sehr amerikanisch. Aber ich sag mal, es muss überhaupt gar kein Motivationstheater sein, sondern es geht durchaus, dieses Motto in einer Geschichte zu vermitteln, die andere zum Nachdenken bringt und dazu motiviert, an sich selbst zu glauben. Wir haben den Rednern gleich Feedback gegeben. Mit wir meine ich die Jury. In der Jury waren Bettina Stark, das ist die Präsidentin der GSA jetzt ab September, und Katja Schleicher, eine der Referentinnen an der Akademie und Kommunikationstrainerin. Wir haben uns das Feedback aufgeteilt, das heißt, alle hatten ihre Teilnehmer. So bekam jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer nur von einem oder einer von uns Feedback. Die Reden selbst waren 2 Minuten lang. Das Feedback sollte nicht länger sein als 1 Minute. Das heißt, Sie sehen schon, der Zeitplan war so krass kurz und wir hatten kaum Besprechungsmöglichkeit, sodass wir sehr gestrafft unser Feedback gegeben haben. Über ein Feedback, das ich gegeben habe, will ich Ihnen hier berichten. Und zwar war das eine Rede, die mich gelinde gesagt frappiert hat. Innerhalb dieser 2 Minuten hat es dieser junge Mensch geschafft, mich völlig aus den Latschen zu hauen, weil ich mir einfach nur dachte, das kann der doch nicht bringen. Warum macht er das? Warum macht er das so, wie er es macht? Er hat übrigens auch bei dem Feedback sich erklärt, das heißt, er ist mir dann ins Wort gefallen und hat irgendwas gerechtfertigt. Konvention wäre es, nicht aufs Feedback zu reagieren, aber gut, es ist jetzt nicht der Punkt für mich. Ich will es nur anmerken, er war in der gesamten Runde der 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Einzige, der in dieser Feedback-Situation das Wort ergriffen hat. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Also es geht ja nicht so sehr um Rechtfertigung bei einer Jurykritik, also gegen die man sich sozusagen wehren müsste, sondern es geht darum, dass die Jury eine Kritik abgibt, ein Feedback abgibt, über das ich als Redner erstmal nachdenken will. Wenn ich antrete bei einem Wettbewerb, was ich ja auch ab und zu mal mache, beim Speaker Slam gesprochen, dann höre ich mir das Feedback auch an, ohne gleich dazwischen zu gehen. Aber gut, das ist ein Nebenaspekt. Mir geht es darum, was dieser Sprecher, dieser Teilnehmer in seiner Rede gesagt hat und vor allem darum, was er nicht gesagt hat. Das ist nämlich jetzt ganz spannend. Was er nicht gesagt hat, ist viel relevanter als was er gesagt hat und es geht mir darum, was ich darüber denke. Also, wir haben das Motto, du schaffst das. Sie haben 2 Minuten, um zu diesem Motto eine Rede zu halten. Das heißt, Sie setzen sich vorher hin und überlegen, mit welchem Beispiel, mit welchem Einstieg, mit welchen Geschichtengags und so weiter, siehe meine vorigen Podcast-Folgen 90 bis 94, mit welchen Elementen bauen Sie Ihre Rede zusammen. Und jetzt kommt dieser Mensch auf die Bühne und sagt, er spricht von 2 Menschen, 2 Beispiele, die er sich wohl als Vorbilder ausgesucht hat. Und zwar, jetzt halten Sie sich fest, die beiden Beispiele sind seine Großmutter und sein Großvater. Die Beispiele sind also eine Weile her, um es mal freundlich zu sagen. Das eine Erlebnis spielt nach dem Krieg, also 1945 FF, und das zweite Beispiel spielt vor 20 Jahren, also etwa im Jahr 2001. Er hat sich diese 2 Menschen, seine Großmutter und seinen Großvater, als Vorbilder ausgesucht, und zwar, weil seine Großmutter eine starke Frau sei. Warum sei sie das? Weil sie am Kriegsende die Zähne zusammengebissen hat, sie hat einen Bruder verloren und war ausgebombt und hat trotzdem geschaut, dass sie wieder auf die Beine kommt und dann die Familie durchbringt. Diese ganze Geschichte, ausgebombt nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, das war das Beispiel der starken Großmutter als Vorbild. Dann war das zweite Vorbild der Großvater Wilhelm. Er heißt tatsächlich Wilhelm. Mit seinem Großvater Wilhelm war er vor 20 Jahren, also etwa im Jahr 2001, im Pfälzerwald spazieren. Beide fanden auf diesem Spaziergang, so hat er es beschrieben, ein weggeworfenes Kinderfahrrad im Wald. Er habe als Junge beklagt, dass Leute Müll im Wald lassen, und dann kommt der große Lerneffekt seines Großvaters. Dann hat sein Großvater ihm gesagt, okay, wenn dir das schon nicht gefällt, dass da ein Fahrrad liegt, dann nimm das Fahrrad mit, schlepp diesen Müll aus dem Wald. Und das hat er dann wohl auch gemacht. Ich als Jurymitglied fand beide Beispiele ein bisschen dünn für einen Vortrag zum Thema Du schaffst das. Warum Großeltern mit Botschaften aus lang vergangener Zeit? Warum keine aktuellen Beispiele? Zumal die Geschichte mit dem Fahrrad gar nicht für den Gedanken Du schaffst das steht. Diese Geschichte steht eher dafür, dass wir handeln sollten, statt uns zu beklagen und zu meckern und zu jammern. Wenn ich eine Story wähle, um eine bestimmte Aussage zu verdeutlichen, also Sie hören schon, wie ich versuche vorzugehen. Ich habe zuerst meine Aussage, ich will etwas Bestimmtes sagen, und dann wähle ich die passende Story, die das illustriert. Ich gehe niemals andersrum vor und sage, oh, ich habe so eine schöne Geschichte. Wie kann ich die denn auf meine Aussage draufdengeln? Sondern ich will, dass die Geschichte exakt für die Aussage steht. Und wenn ich dann so eine Geschichte wähle wie die von Opa und Oma, dann brauche ich schon sehr gute Gründe. Ich brauche gute Gründe, so tief in der Vergangenheit zu kramen. Und so stark sind diese beiden Geschichten nun nicht, finde ich, dass sie es rechtfertigen, dafür klarere, gegenwärtigere Geschichten zu verdrängen. Also ich hätte lieber was Aktuelles, was Konkretes, was ein bisschen auch mit derzeitigem Leben zu tun hat und vor allem mit dem Thema Du schaffst das und nicht Thema verfehlt durch die Fahrrad- und Müll im Wald-Geschichte. Jetzt ist Aktualität zwar nicht alles, aber sie ist ein Teil des Ganzen, wenn wir Reden halten. Unsere Geschichten, unsere Beispiele sollten einigermaßen aktuell sein. Außerhalb der Lateinlehrerszene will wahrscheinlich niemand mehr vielsagende Zitate von Goethe hören. Gerade im Business geht es vielmehr um konkrete Beispiele aus der gegenwärtigen Realität. Also Weisheiten von der Oma oder vom Opa, die müssen dann schon sehr außergewöhnlich sein, damit sie den Ausflug rechtfertigen in vergangene Zeiten. Ansonsten wirkt der Vortrag wie aus der Zeit gefallen. Wenn Sie eine uralte Geschichte nehmen, um etwas Banales zu illustrieren, dann werden die Leute fragen, ja, okay, ist der irgendwie stehen geblieben in der Zeit oder Zeitgeschichte? Lassen Sie mich nochmal zu der Geschichte mit der ausgebombten Oma kommen. Für mich war der Punkt da vor allem, was der junge Mann nicht gesagt hat. Im Zweiten Weltkrieg waren weite Teile der Bevölkerung ausgebombt. Nicht nur die Oma des Redners. Viele haben sich durchgebissen. Fast jede Familie in Deutschland hatte Opfer zu beklagen. Also haben auch nahezu alle im Publikum irgendjemanden in der Familie, der ausgebombt war. In wohl jeder deutschen Familie gab es Tote. Für diese Familien bzw. für die Überlebenden auf deutscher Seite gilt zwar das Motto »Du schaffst das«, klar, weil sie sich in der sogenannten Stunde Null neu orientieren mussten. Zerstörte Existenzen und sie haben eben ihr Leben neu aufgebaut. Aber jetzt verlassen wir mal die deutsche Perspektive. Wie wirkt das Ganze in der historischen Einordnung? Zweiter Weltkrieg, Nazis, Völkermord. In der historischen Dimension war das Leid der deutschen Zivilbevölkerung sicher groß, aber so ganz ohne Erwähnung der Tatsache, wie es anderen Gruppen in diesem Krieg erging, wirkt das alles dann doch sehr geschichtsvergessen auf mich. Dass der Kontext in einer Rede eines jungen Mannes Jahrzehnte später gar keine Rolle mehr spielt, finde ich gelinde gesagt abenteuerlich. Und ich musste an dieser Stelle intervenieren. Ich finde es falsch, eine historisch so einseitige Einordnung unkommentiert stehen zu lassen. Also ausgebombt zu sein und einen Bruder verloren zu haben, das ist sicher schlimm für die Betroffenen. Aber im Storytelling ist das einfach banal, weil es alle getroffen hat. Schon deswegen lassen wir den Gedanken weg. Aber erst recht hat dieser Gedanke nichts im Storytelling verloren, weil die Einordnung fehlt. Weil wir, wenn wir diese Geschichte hören, denken, sag mal, du denkst echt nur an die Familie deiner Großmutter, um den ganzen Kontext des Zweiten Weltkriegs und das unermessliche Leid, das dieser Krieg über die Welt gezogen hat. Darüber sprichst du nicht. Ja, vielleicht war der Teilnehmer naiv, unbedacht, kann sein. Aber er hat sich wohl auch beim Erarbeiten seiner Keynote keine Unterstützung geholt von jemandem, der seine Inhalte auch mal zeithistorisch einordnet. Und das wundert mich eben sehr. Das geht schon in Richtung Ignoranz, denn ein Feedback sollte ich mir schon holen. Ich kenne das als Journalist, wenn Leute mit schweren Themen daherkommen, die für sie eine enorme Relevanz haben, aber öffentlich irrelevant sind. Also sie haben den gekränkten Mitarbeiter, der gekündigt wurde, obwohl er der Firma so lang so treu war, und dann wird er rausgekickt und dann latscht er in die Zeitungsredaktion und sagt, das ist ein Skandal. Naja, dann sagen sie als Zeitungsredakteur, es tut mir leid, was dir passiert ist, aber öffentlich relevant ist es nicht. Wir schreiben so oft, dass 1000 Menschen gekündigt wurden. Und vielen Menschen fällt es halt relativ schwer, diese Abstraktion zu vollziehen von der eigenen Betroffenheit hin zur öffentlichen Relevanz. Beides sind komplett unterschiedliche Dinge. Auch wenn jemand ein Buch schreiben will, ich erlebe genau das Gleiche. Menschen kommen auf mich zu und sagen, sie wollen jetzt ihr Buch schreiben darüber, wie sie ihre Traumatisierung verarbeitet haben. Ja, sicher alles hart, ohne Frage, aber welche Menschenmassen wollen das lesen? Und dann wieder die gleiche Abstraktion, wenn es nicht der eine neue, geniale Weg ist, um mit einem Trauma umzugehen, dann ist es schon schwierig, mit so einem Thema Öffentlichkeit zu erzeugen. Der Kernpunkt ist auch hier, das eigene Empfinden hinter die öffentliche Relevanz zu stellen, zu erkennen, dass mein Leid zwar für mich bedeutsam ist, aber nicht unbedingt für die Menschheit. Das einzusehen mag schmerzhaft sein, aber es ist auch professionell. Und dann der Zweite Weltkrieg. Lag's am Alter des Referenten? Er scheint um die 30 zu sein. Das sagte er so bei der Geschichte mit dem Fahrrad im Wald, zu der ich gleich komme. Die Episode sei 20 Jahre her, er sei damals 10 Jahre alt gewesen. Also ist er jetzt 30. Das politische Bewusstsein erscheint mir bei 30-Jährigen allerdings hoch. Insofern weiß ich nicht, ob's am Alter liegt. Also kommen wir zu der Geschichte mit dem Fahrrad im Wald. Großvater und Enkel haben also beim Spazierengehen ein weggeworfenes Kinderfahrrad gefunden. Welches Bild entsteht? Da liegt ein Kinderfahrrad weggeworfen. Genau das habe ich vor meinem geistigen Auge gesehen. Ich habe genau das gesehen, was der Redner gesagt hat. Ich habe ein weggeworfenes Kinderfahrrad gesehen. Der Teilnehmer hat nicht gesagt, dass es ein altes, verrostetes Fahrrad war, also Schrott. Also habe ich das nicht gesehen. Er sagte, ein weggeworfenes Kinderfahrrad. Entsprechend habe ich genau das gesehen. Und ein weggeworfenes Kinderfahrrad ist erstmal intakt. Es ist weggeworfen. Das Wort weggeworfen heißt nicht, dass dieses Fahrrad alt, kaputt oder verrostet ist. Es heißt nur, dieses Fahrrad hat jemand weggeworfen. Es ist wichtig, was wir sagen, welche Wörter wir wählen. Was wir nicht sagen, entsteht nicht im Kopf unserer Zuhörer. Wenn wir wollen, dass die Leute etwas Bestimmtes denken, dann müssen wir es ihnen sagen. In meinem Feedback habe ich das ausgeführt. Ich habe ausgeführt, welche Gedanken in meinem Kopf entstanden sind. Haben Opa und Enkel ein Beweismittel verschwinden lassen, vielleicht ohne es zu merken? Also nochmal, beide finden im Wald ein Kinderfahrrad weggeworfen. Wir haben keine Informationen dazu, wie lange das Fahrrad da schon liegt. Das Bild in meinem Kopf, ein intaktes, farbiges Kinderfahrrad. In meiner Vorstellung war es rot und relativ neu. Es war intakt, denn von kaputt war ja keine Rede. Es hat auch neu ausgesehen, denn es war ja nicht die Rede von schmutzig oder rostig oder gar verrostet. Ich kann nur denken, was ich weiß. Was ich nicht erfahre, kann ich nicht wissen und deswegen nicht denken. Entsprechend war es einfach nur ein Kinderfahrrad, das da im Wald lag. Wenn ich so ein Fahrrad im Wald finden würde, würde ich die Polizei rufen. Denn entweder jemand vermisst dieses Fahrrad, es könnte weggeworfenes Diebesgut sein, oder es ist möglicherweise ein Beweismittel. Ein Fehlalarm ist es sicher nicht, die Polizei zu rufen. Vielleicht räumt auch einfach die Polizei das Fahrrad aus dem Wald, aber sicher erst, nachdem sie festgestellt haben, dass damit kein Verbrechen im Zusammenhang steht. Und jetzt lassen Sie mich nochmal was Dramaturgisches sagen. Das weggeworfene Fahrrad ist, bei allem Respekt gegenüber Verbrechensopfern, ein Topos. Ein Topos ist griechisch, ein Topos, das ist ein Klischee auf Griechisch, wobei ein Topos, also ein gängiges Bild, nicht so ausgenudelt ist wie ein Klischee. Wer das weggeworfene Fahrrad im Film einsetzt, also wenn Sie einen Spielfilm beginnen, der beginnt mit einem weggeworfenen Fahrrad im Wald, dann wird das Publikum das verstehen und es wird das weggeworfene Fahrrad im Wald als Spur eines Verbrechens interpretieren. Sicher spielen dann noch ein paar andere Elemente eine Rolle, also zum Beispiel die Beleuchtung oder die Musik dazu. Aber wenn Sie die richtig einsetzen, dann weiß das Publikum auf jeden Fall, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Filmisch ist das weggeworfene Fahrrad etwa so gängig wie der volle Aschenbecher und die leere Weinflasche am Morgen danach. Schon mal gesehen im Film? Oder der defekte Kaffeeautomat auf dem Polizeirevier. Schon mal gesehen? Na gut, das sind fast schon Klischees, aber ich will sagen, ein Topos funktioniert und das weggeworfene Fahrrad ist ein Bild. Dieses Bild spielt übrigens auch in der Realität eine Rolle. Spiegelausgabe vom 5. März 2001. Damals kostete der Spiegel 5 Mark. 2001, das war genau das Jahr, in dem Opa und Enkel das Fahrrad im Wald gefunden haben. Der Titel lautete Verschwundene Kinder. Darunter ein liegendes, zugeschneites Kinderfahrrad bei Nacht, beleuchtet von einem Scheinwerfer. Drumrum schwarz, Dunkelheit. Ein düsteres Bild. Es war das Fahrrad der damals 12-jährigen Ulrike aus Eberswalde. Und zwar so, wie es gefunden wurde. Das Kind war einem Verbrechen zum Opfer gefallen, der damals 25-jährige Stefan J. hat sie erdrosselt. Und nein, das ist nicht weit hergeholt. Erinnern Sie sich an den Mord an Bianca S. in Oranienburg bei Berlin, jetzt im Juli. Alter Bunker. Was hat man da gefunden? Ein Fahrrad. Manchmal gehören weggeworfene Fahrräder auch gar nicht den Opfern, sondern sind Tatmittel, also Fluchtfahrzeuge, die jemand gewechselt hat. Und so funktioniert ein Topos eben. Wenn wir in einer Rede ein solches Mittel einsetzen, dann sollten wir uns darüber im Klaren sein, welche Wirkung wir damit erzeugen. Wir können nicht Polizist sagen und erwarten, das Publikum stelle sich einen Kriminalbeamten in Zivil vor. Das funktioniert nicht, obwohl es wahr ist. Wir wollen einen Kriminalkommissar in Zivil beschreiben und sagen Polizist, dann müssen wir wissen, dass wir durch unsere korrekte Beschreibung das Publikum auf einen Holzweg führen, in eine gedankliche Sackgasse. Bei dem Wort Polizist denken Menschen an einen Polizeibeamten in Uniform. Wollen wir, dass die Leute an einen Polizisten in Zivil denken, dann müssen wir das sagen. Was denken Sie, wenn ich sage, ein Soldat? Vermutlich denken Sie jetzt an einen einfachen Soldaten, Mannschaftsdienstgrad. Und hinterher sage ich, war alles ganz anders gemeint, ich meinte doch einen hochdekorierten General. Dann werden Sie sich zu Recht aufs Glatteis geführt fühlen. Sie hatten das falsche Bild im Kopf. Und ich sage, halt, daran sind Sie schuld. Ich habe die Wahrheit gesagt, es war ein Soldat. Dann sagen Sie zu Recht, nein, es liegt in der Verantwortung des Senders, die richtigen Bilder zu erzeugen. Es liegt nicht in der Verantwortung des Empfängers, unklare Vorgaben des Senders richtig zu interpretieren. Was also stellen sich die Leute vor bei einem Opa, der dann ausgerechnet auch noch Wilhelm heißt? Ja, Sie denken an Kaiser Wilhelm II. Es ist völlig unnötig, diese Assoziation zu wecken. Es mag sein, dass der Opa Wilhelm hieß. Das ist sicherlich wahr, aber es ist nicht relevant für die Story. Relevant ist nur, dass es der Opa war. Und beim Fahrrad? Der Teilnehmer bei dieser Speaker-Veranstaltung will von Müll im Wald erzählen und sagt, weggeworfenes Kinderfahrrad. Damit weckt er die erwähnten Assoziationen. Dabei spielt es beim Thema Müll im Wald gar keine Rolle, dass es ein Kinderfahrrad war. Hätte auch ein Onkelfahrrad sein können oder ein Tanten- oder Schwesternfahrrad oder ein... Wissen Sie, es ist ein Fahrrad. Da genügt Fahrrad komplett. Wozu braucht diese Story den Nebenaspekt, dass es ein Kinderfahrrad war? Der Aspekt Kinder aus Kinderfahrrad lenkt uns ja eben auf die Verbrechensschiene. Das ist ja die Falle, die uns der Redner stellt. Wir hätten ohne Kinder ein vollkommen klares Bild im Kopf gehabt, wenn der Teilnehmer von einem alten, verrosteten Fahrradskelett ohne Sattel mit platten Reifen gesprochen hätte, dann hätte der Redner möglicherweise auch die Assoziation mit dem Verbrechen nicht geweckt. Es geht also dabei gar nicht so sehr um Wahrheit, sondern um Plausibilität. Das ist ein riesiger Unterschied. Menschen glauben ihnen nicht, weil sie die Wahrheit sagen. Menschen glauben ihnen, weil sie etwas Plausibles sagen. Allerdings sage ich damit natürlich nicht, dass wir Lügen erzählen sollen. Das meine ich nicht. Ich sage nur, wir erzählen genau die Geschichte, die beim Publikum das gewünschte Bild erzeugen soll, keine andere. Dass der Opa Wilhelm heißt, weg damit, spielt keine Rolle für die Handlung. Dass das Ganze im Pfälzerwald gespielt hat, weg damit, in der Rhön wäre es ähnlich gelaufen. Wald genügt und die Geschichte wird dadurch nicht unwahr. Es genügt und ist immer noch wahr. Vor 20 Jahren war ich mit meinem Opa im Wald spazieren. So, und jetzt bauen wir das Bild aus. Wir beschreiben das Wetter. Es war ein warmer Septembertag. Fertig ist das Bild. Und dann, wenige Meter vom Wanderweg, lag ein verrostetes Fahrrad im Wald. Schrottmüll. Irgendjemand hatte es dort hingeworfen. So, jetzt wissen wir, einfach nur Schrott. Wäre das Fahrrad ein Beweismittel, wäre es schon längst entdeckt worden, so nah am Weg und so lang, wie es da offenbar lag. Es scheint in diesem Zustand auch weggeworfen worden zu sein, vielleicht vom Hänger runter, aus dem Kofferraum raus. Mit dieser Annahme können wir jetzt dem Gedanken folgen, dass es einfach nur ein Umweltfrevel ist, illegale Müllentsorgung. Und erst dann können wir, wenn es plausibel ist, erst dann können wir der Bedeutung folgen, die die Story für uns haben soll, die der Redner für uns vorsieht, also dem Storytelling. Bei meinem Feedback hatte mich der Teilnehmer ja unterbrochen. Er hatte gesagt, es war ein weggeworfenes, verrostetes Fahrrad. Ja, das glaube ich ihm. Aber er hat es in seiner Rede nicht gesagt. Der Punkt ist nicht, dass ich ihm nicht glaube. Wenn er mir das sagt, dass das ein verrostetes Fahrrad war, glaube ich ihm das. Nur das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um Wahrheit, es geht um Plausibilität. Wenn es nur ein verrostetes Fahrrad war, nur Schrott, dann muss er das plausibel machen. Er kann sich nicht hinterher darüber beklagen, dass wir seine Worte falsch interpretieren. Der Unterschied ist vielleicht, dass ich dramaturgisch denke und er nicht. Er versucht, sein Erlebnis, das er tatsächlich hatte, in seinen Worten zu beschreiben und bleibt in seiner Haut. Kommuniziert aus seiner Perspektive. Wichtig ist es aber beim Reden halten, dass wir die Plausibilität herstellen als dramaturgisches Mittel. Er muss sich auch nicht vor mir als Juror erklären, das muss er nicht, sondern er muss seine Gedanken in seiner Rede so rüberbringen, dass das Publikum seinen Gedanken folgt. Tut er das nicht, bekommt er von mir das Feedback, dass seine Gedankenmodelle nicht plausibel sind. Diesen kleinen Nachklapp zum Thema Storytelling wollte ich noch bringen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei Germany's Next Speaker Star. Am 28. August und am 18. September bin ich wieder bei einer Runde als Juror dabei. Das wird dann online stattfinden. Schauen Sie sich das gerne an. Die Webadresse speakerstars.de ist denkbar simpel. Ich verlinke sie auch nochmal im Teasertext zu dieser Podcast-Folge auf meiner Website. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, was Ihr Storytelling betrifft. Wenn Sie Geschichten erzählen, geht es um Plausibilität. Sie überlegen erst, was ist die Aussage, die Sie mit Ihrer Geschichte treffen wollen. Und dann finden Sie die richtige Geschichte dazu. Und wenn Sie diese Geschichte erzählen mit den Elementen, die ich in den Folgen 90 bis 94 beschrieben habe, wenn Sie diese Elemente haben, dann schauen Sie, dass Sie unbedingt Plausibilität herstellen. Wenn Sie nur sagen wollen, es ist ein rostiges Fahrrad, dann brauchen Sie nicht dazu zu sagen, ob es ein Damenfahrrad, ein Kinderfahrrad, ein Mountainbike, völlig egal. Es ist ein rostiges Fahrrad. Das ist der Punkt. Und das schleppen Sie aus dem Wald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.